Auf den Einladungen zu diesen Tagen, da war ein Thema, Gott dienen heute. Und ich habe mich persönlich mit diesem ersten Wort auch beschäftigt, Gott dienen. Da haben wir zum einen das Wort Gott. Und da fragt man sich natürlich, wer dient jetzt Gott? Und es ist uns allen ja selbstverständlich, es geht um uns Menschen. Und so ist auch mein Thema für die heutige Morgenstunde die Größe Gottes und die Nichtigkeit des Menschen. In unserem Eingangslied haben wir im Chor immer wiederum gesungen, O wie groß ist unser Gott. Und in den einzelnen Versen sind auch die Gründe auch angeführt, die den Liederdichter so tief bewegt haben, auch diese Worte auch niederzuschreiben. Und es hat den Liederdichter ja förmlich zum Staunen gebracht, dass er wieder so im Chor doch aussprechen musste, O wie groß ist unser Gott. Und das soll jetzt der erste Gedanke sein, auch für diese Morgenstunde, die Größe Gottes. Ja, wie groß ist denn unser Gott? Kann man ihn mit einem Meterstab messen sozusagen? Haben wir als Menschen irgendeine Maßeinheit, wo wir sagen können, unser Gott ist so viel Zentimeter oder Meter auch groß? Oder kommen wir doch zu dem Entschluss, dass unsere Maßeinheiten nicht so geeignet sind, um die Größe auch unseres Gottes zu messen. Wie stellen wir uns eigentlich unseren Gott vor? Jeder hat ja, da bin ich mir ganz, ganz überzeugt, sich schon Gedanken gemacht. Wir sprechen eigentlich immer, ja, wir haben einen Gott, aber was stellen wir uns einfach darunter vor? Was für ein Bild haben wir von Gott? Hat jemals ein Mensch Gott von Angesicht gesehen? Ja, da kommen wir gleich zu dieser Frage auch. Es sind lauter Fragen, die uns auch in diesem Thema sozusagen auch bewegen. Und lasst uns aufschlagen, 1. Timotheus 6, Vers 16. 1. Timotheus 6, Vers 16. Da heißt es schon bereits in dem 15. Vers, der Selige und Alleingewaltige, der König aller Könige und Herr aller Herren, der allein Unsterblichkeit, der da wohnt in einem Licht, da niemand zukommen kann, welchen kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. Hier sehen wir auch diese Frage sehr deutlich auch beantwortet, dass nie ein Mensch in der ganzen Menschheitsgeschichte Gott so von Angesicht auch gesehen hat. Nun stellt sich natürlich die nächste Frage, wie sollen wir ein klares Bild von diesem Gott bekommen, wenn uns das eigentlich keiner so richtig erklären kann oder niemand es auch hinterlassen hat? Kann uns da jemand Auskunft geben in dieser Frage? Und wir werden heute Morgen in das Buch der Bücher auch reinschauen und einige Begebenheiten auch da betrachten, um wirklich ein klares Bild von der Größe und auch von der Macht Gottes zu bekommen. Lasst uns bitte Psalm 90, Vers 2 aufschlagen. Psalm 90, Vers 2. Und hier lesen wir, ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir haben es mit einem Gott zu tun, der von Ewigkeit ist in Ewigkeit. Und dieser Begriff der Ewigkeit, der passt so schlecht in unseren kleinen Kopf hinein. Wir können es, denke ich, gar nicht so richtig fassen. Wie kann etwas ohne Anfang sein und auch ohne Ende? Lasst uns weiterlesen, wie Gott auch beschrieben wird in 2. Petrus 3, Vers 8. 2. Petrus 3, Vers 8. Eins aber sei euch unverhalten, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Wir haben hier mit einem Gott zu tun, der von Ewigkeit zu Ewigkeit ist, aber der auch eine ganz, ganz andere Zeitrechnung auch hat. Wie wir hier auch gelesen haben, und es kommt an mehreren Stellen der Bibel auch so auch hervor, dass hier es einfach heißt, ein Tag vor dem Herrn ist wie 1000 Jahre. Und wenn wir auch die Bibel an der einen oder an der anderen Stelle auch lesen, wo es öfters von einem Tag auch gesprochen ist, so müssen wir auch diese Zeitrechnung Gottes hierbei auch in der Auslegung beachten. Lasst uns auch bitte zu Anfang der Bibel gehen, in 1. Mose 2, Vers 7, und die Schöpfung des Menschen betrachten. 1. Mose 2, Vers 7. Und Gott, der Herr, machte den Menschen aus einem Erdenkloß, und er blies ihm ein den lebendigen Odem in seine Nase, und also war der Mensch eine lebendige Seele. Hier sehen wir diese Größe Gottes, dass er einfach aus einem Erdenklumpen ein Wesen, das wir Menschen nennen, formt, und er bläst sozusagen das Leben auch in diesen Körper auch hinein. Und das ist diese Eigenschaft Gottes, das kann nur er machen, dass er Leben wirken kann. Das ist etwas ganz, ganz Besonderes auch hier. Für den großen Gott spielen auch Raum und Gebäude keine Rolle. Das lesen wir in Johannes 20. Vers 26, Johannes 20, Vers 26, hier ist die Begebenheit, als Jesus bereits auferstanden ist und den Jüngern auch erschienen ist, und hier lesen wir in dem 26. Vers. Und über 8 Tage waren abermals seine Jünger drinnen und Thomas mit ihnen. Kommt Jesus, da die Türen verschlossen waren, und tritt mitten ein und spricht, Friede sei mit euch. Und da sehen wir sehr, sehr deutlich, dass es für diesen großen Gott, es gibt sozusagen keinen Raum, keine Gebäude in diesem Sinne. Er kann da ein- und auch austreten. Wir alle kennen die Geschichte von Josef. Sie wurde uns auch gestern noch so lebendig auch vorgestellt. Seine Brüder haben ihn ja nach Ägypten als einen Sklaven verkauft. Und schließlich landete ja Josef unschuldig im Gefängnis. Und da hat er ja zwei Menschen auch die Träume durch Gottes Gnade auch ausgelegt. Und der oberste Schenke, der wird ja eingesetzt in sein Amt wieder. Und er erinnert sich nach einer bestimmten Zeit, als der Pharao auch einen Traum wiederum hatte, da gibt es ja einen Josef im Gefängnis. Und lasst uns hier mal 1. Mose 41 aufschlagen. 1. Mose 41. Die Verse 14 bis 16. Da sandte Pharao hin und ließ Josef rufen und ließ ihn eilend aus dem Gefängnis. Und er ließ sich scheren und zog andere Kleider an und kam hinein zu Pharao. Da sprach Pharao zu ihm: Mir hat ein Traum geträumt und ist niemand, der ihn deuten kann. Ich habe aber gehört von dir, wenn du einen Traum hörst, so kannst du ihn deuten. Josef antwortete Pharao und sprach: Das steht bei mir nicht. Gott wird doch Pharao Gutes weissagen. Und hier sehen wir sehr schön, wie, das wurde auch gestern auch so gesagt, dass Josef so demütig war. Er hatte zwar diese Gnade und diese Gabe von Gott auch empfangen, die Träume zu deuten, aber die Auslegung hat ihm ja Gott gezeigt. Und das lesen wir auch ab dem 37. Vers im gleichen Kapitel weiter. Als er dann den Traum ausgelegt hat, auch dem Pharao, da heißt es: Die Rede gefiel Pharao und allen seinen Knechten wohl. Und Pharao sprach zu seinen Knechten: Wie könnten wir einen solchen Mann finden, in dem der Geist Gottes sei? Und sprach zu Josef: Weil dir Gott solches alles hat kundgetan, ist keiner so verständig und weise wie du. Und wir wollen in dieser Morgenstunde das Augenmerk nicht auf den Josef lenken, sondern auf den großen Gott. Denn Josef hat es von sich selber gesehen. Er selber kann nicht den Traum sozusagen von sich aus irgendwie deuten, aber Gott hat es ihm auch offenbart. Und da sehen wir einfach die Fähigkeit Gottes, auch zukünftige Ereignisse auch vorauszusagen. Er sieht die Zukunft, aber dieser große Gott erkennt auch all die Vergangenheit. Das lesen wir in Offenbarung 20, Vers 12, fast am Ende der Bibel, Offenbarung 20, von dem 12. Vers. Hier wird das jüngste Gericht auch beschrieben und heißt so: Und ich sah die Toten, beide, groß und klein, stehen vor Gott, und Bücher wurden aufgetan, und ein anderes Buch ward aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach der Schrift in den Büchern, nach ihren Werken. Und hier sehen wir sehr eindeutig, dass all das, was wir sozusagen in unserem Leben auch getan haben, dass all das sozusagen bei Gott auch festgehalten wird. Und wenn wir einmal vor Gott auch stehen werden, so werden sozusagen diese Bücher auch aufgetan und es ist wirklich alles auch niedergeschrieben, auch wenn wir Menschen, ich sage mal manchmal, so unter Gedächtnisschwund ja leiden und so das eine oder andere vergessen. Aber so ist dieser Gott so genau sozusagen und hat einfach diese Fähigkeit, dass ihm nichts auch entgeht. Und da möchte ich an den nächsten Gedanken anschließen, dieses Endgericht. Und da wollen wir einige Bibelstellen auch betrachten. Einmal noch mal rübergehen in das Evangelium in Matthäus 24. den Vers 27. Matthäus 24. Der Vers 27. Denn gleich wird der Blitz ausgeht vom Aufgang und scheint bis zum Niedergang, also wird auch sein die Zukunft des Menschensohnes. Wir alle haben mit Sicherheit schon ein Gewitter erlebt, wo auch es geblitzt und auch gedonnert hat. Und ja, ein Blitz, der kommt so unverhofft und ist dann auch schnell weg. Aber hier wird auf diesen Gedanken des so Unverhofften, dass wir so überrascht werden, auch hingewiesen. Und weiter lesen wir von dem 29. Vers. Bald aber nach der Trübsal derselben Zeit werden Sonne und Mond den Schein verlieren und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden sich bewegen. Und alsdann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns am Himmel. Und alsdann werden heulen alle Geschlechter auf Erden und werden sehen kommen des Menschensohn in den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird senden seine Engel mit hellen Posaunen, und sie werden sammeln seine Auserwählten von den vier Winden, von einem Ende des Himmels zu dem anderen. Als ich so diese Verse las, auch dann hat mich so der Gedanke auch bewegt, es ist doch eine logistische Herausforderung, so ein Endgericht. All die Menschen, die jemals auf dieser Erde gelebt haben, die werden einmal vor Gottes Thron stehen, es werden die Bücher aufgetan werden und jeder wird auch sein gerechtes Urteil auch empfangen. Und das können wir eigentlich überhaupt nicht begreifen, denke ich. Wie soll denn das alles so auch ablaufen? In 2. Petrus lesen wir weiter im 3. Kapitel. 2. Petrus 3. Der Vers 7. Als auch der Himmel, der jetzt und ist, und die Erde werden durch sein Wort gespart, dass sie zum Feuer behalten werden auf den Tag des Gerichts und der Verdammnis der Gottlosen Menschen. Und dann noch Vers 10. Es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb in der Nacht, an welchem die Himmel zergehen werden mit großem Krachen, die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden verbrennen. Auch hier wiederum der Gedanke in diesem 10. Vers, dass dieser Tag des Gerichts wie ein Dieb in der Nacht auch kommen wird. Das heißt, so unverhofft. Man rechnet ja nicht, dass der Dieb diese Nacht oder sonst zu einem Zeitpunkt bei uns hier einbrechen wird. Sonst hätte man ja gewacht und der Dieb hätte mit Sicherheit dann auch nichts gestohlen. Aber noch einmal hier der Gedanke dieses Unverhofften. Aber dann weiter, wie das hier so schön auch beschrieben wird, dass die Himmel zergehen werden mit großem Krachen und die Elemente werden vor Hitze schmelzen. Wenn wir uns einfach so das so langsam vor unserem Auge auch dieses Bild so entstehen lassen, dann müssen wir sagen, was für eine Kraft, was für eine Allmacht steckt denn eigentlich dahinter? In Offenbarung 20 lesen wir, Offenbarung 20, von dem 11. bis zu dem 14. Vers. Und ich sah einen großen weißen Stuhl und den, der darauf saß, vor des Angesicht floh die Erde und der Himmel und ihnen ward keine Stätte gefunden. Und ich sah die Toten beide, groß und klein, stehen vor Gott und Bücher wurden aufgetan und ein anderes Buch ward aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach der Schrift in den Büchern, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die darin waren, und der Tod und die Hölle gaben die Toten, die darin waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeglicher nach seinen Werken. Und der Tod und die Hölle wurden geworfen in den feurigen Pfuhl, das ist der andere Tod. Auch aus dieser Schriftstelle geht es so klar auch hervor, dass all die Menschen, die jemals auf dieser Erde gelebt haben, dass sie alle sozusagen zu einem Zeitpunkt alle vor Gott auch stehen werden. Und es ist so wunderbar, wie das alles so dann wohl ablaufen wird. Wie lange wird dann Gott brauchen, um jeden einzelnen Namen vorzulesen, um jedem einzelnen auch das Urteil zu sprechen? Wird es Jahre gehen? Oder passt dann unsere Zeitrechnung dann wieder in diesen Gedanken nicht hinein? Wir wollen weitere Fähigkeiten auch unseres Gottes betrachten und wenden uns zu den 10 Plagen. Und zwar in 2. Mose 7. Die Verse 4 und 5. Und da spricht Gott auch zu Mose: Und Pharao wird euch nicht hören, auf dass ich meine Hand in Ägypten beweise und führe mein Heer, mein Volk, die Kinder Israel aus Ägyptenland durch große Gerichte. Und die Ägypter sollen's inne werden, dass ich der Herr bin, wenn ich nun meine Hand über Ägypten ausstrecken und die Kinder Israel von ihnen wegführen werde. Gott hat hier eine Verheißung, eine Prophezeiung auch gegeben, dass er sein Volk wirklich mit großer Macht auch herausführen wird und die Ägypter sollen wirklich sehen, dass ich, sagt er, der große Gott dann auch bin. Lasst uns weiter in das 10. Kapitel auch rübergehen. Zweite Mose 10, die Verse 21 bis 23. Hier lesen wir von dieser 9. Plage von der Finsternis. Der Herr sprach zu Mose: Recke deine Hand gen Himmel, dass es so finster werde in Ägyptenland, dass man's greifen mag. Und Mose reckte seine Hand gen Himmel, da ward eine dicke Finsternis in ganz Ägyptenland 3 Tage, dass niemand den anderen sah, noch aufstand von dem Ort, da er war, in 3 Tagen. Aber bei den Kindern Israel war es Licht in ihren Wohnungen. Es ist ein wunderbares Wunder hier, dass Gott so gesprochen hat. Es soll 3 Tage lang einfach eine dicke, dicke Finsternis herrschen, so dass es wird hier so schön beschrieben auch, dass man sie greifen kann. Es stand niemand mehr jemand auf von dem Platz, wo er vielleicht saß, wo jemand lag, der blieb wohl so liegen. Und auf der anderen Seite und einfach diese Fähigkeit Gottes bei den Kindern Israel war es aber Licht in ihren Wohnungen. Das hat mich so ganz besonders auch beeindruckt, dass Gott an dem gleichen Ort sozusagen, in dem gleichen Land, ein Volk mit Finsternis straft und das andere Volk, das blüht auf und hat dieses Licht wirklich von Gott. Lasst uns weitergehen zum Psalm 139. Psalm 139 von dem ersten Vers. Wir lesen die Verse 1 bis 6. Es kann jemand aus der Mitte vorlesen. Ja, danke schön. Was ist es für ein Gott, der überall gleichzeitig ist? Wir lesen hier ja das auch sehr, sehr schön, auch in diesen Versen. Und er kümmert sich praktisch um einen jeden Einzelnen von uns. Und in dem zweiten Vers heißt es ja so schön: Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Und wenn wir diese Schriftstelle jetzt aufs Gebet nur beziehen wollten, dass Gott unsere Gedanken von ferne schon sieht, dann hat es mich mit einer inneren Freude auch erfüllt, wenn wir wirklich zu Gott kommen und manchmal so in Situationen sind, wo wir Gott auch all das aussprechen möchten, was uns auf dem Herzen auch liegt und vielleicht auch unser Leid so klagen möchten, dann ist hier so eine wunderbare Zusicherung. Er weiß es ja schon alles. Er weiß es von ferne, bevor wir es ihm überhaupt auch sagen. Er weiß, was uns bewegt und er achtet auf uns. Und jetzt lasst uns einmal an diesem Gedanken mal stehen bleiben, wenn er von einem jeden Einzelnen es weiß. Wenn wir sogar alle auf einmal zu Gott beten würden, dann weiß er es trotzdem. Wenn wir alle auf einmal unsere Anliegen zu ihm bringen würden, das würde unseren großen Gott überhaupt nicht überfordern. Er weiß immer noch, wer welches Anliegen hat, was den Einzelnen auch bewegt. Ja, wenn die ganze Menschheit vor ihm stehen würde und zum gleichen Zeitpunkt auch beten würde mit den unterschiedlichsten Anliegen, er kennt einen jeden. Und er sieht auch, wie es hier schon heißt, meine Gedanken von ferne. In dem fünften Vers, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand auch über mir. Wir dürfen so beschützt und so geborgen auch durch dieses Leben auch gehen, wenn wir einfach nur diese Schriftstelle hier auch so nehmen. In dem sechsten Vers des erfüllten Psalmisten David wirklich mit Staunen, dass er sagen muss, solche Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, ich kann sie nicht begreifen. Und das wünsche ich wirklich auch für diese Stunde, dass Gott uns so groß werden kann, auch durch das Reden auch des Heiligen Geistes, dass er wirklich so das Bild Gottes auch in unseren Herzen doch so lebendig auch gestalten auch möchte. Wir gehen in die Evangelien in Lukas 8. Von Vers 22. Lukas 8, Vers 22 bis 25. Hier ist eine Begebenheit, die die Jünger auch mit dem Herrn machen durften. Und es begab sich an der Tage einem, dass er in ein Schiff trat, samt seinen Jüngern. Und er sprach zu ihnen, lasst uns über den See fahren. Und sie stießen vom Lande. Und da sie schifften, schlief er ein. Und es kam ein Windwirbel auf den See, und die Wellen überfielen sie, und sie standen in großer Gefahr. Da traten sie zu ihm und weckten ihn und sprachen, Meister, Meister, wir verderben. Da stand er auf und bedrohte den Wind und die Woge des Wassers, und es ließ ab und ward eine Stille. Er sprach aber zu ihm, wo ist euer Glaube? Sie fürchteten sich aber und verwunderten sich und sprachen untereinander, wer ist dieser? Denn er gebietet dem Winde und dem Wasser, und sie sind ihm gehorsam. Diese Erfahrung hat mit Sicherheit die Jünger tief geprägt, auch in ihrem Leben, so dass sie auch hier voller Verwunderung, wie es hier auch heißt, dass sie fast sich fürchteten in dieser tiefen Ehrerbietung vor Jesus auch, dass ihm einfach Wind und auch Wetter auf ein Wort hin gehorsam sind. Und es ist schön, so einen Gott zu haben, so ganz persönlich ihn als unseren Vater sozusagen zu nennen und wirklich zu wissen, dass er diese Macht auch hat. Wir bleiben in Lukas und gehen in das 12. Kapitel, Vers 7. Lukas 12, Vers 7. Aber auch die Haare auf eurem Haupt sind alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht, ihr seid besser als die Sperlinge. Für diesen Gott ist nichts zu groß, aber für diesen Gott ist auch nichts zu klein. Und als ich das mir einfach so bildlich versucht habe vorzustellen, dass er unsere Haare auf dem Haupt zählt, und zwar von einem jeden Einzelnen natürlich, da dachte ich, naja, unser Gott, der muss eine große Statistikabteilung bei sich hier haben, ne? Also all die Leute, die sich beschäftigen, wie viel Haare hat einer und wie viel sind jetzt vielleicht schon ausgefallen. Aber da sehen wir einfach diese Allmacht dieses großen Gottes, dass für ihn wirklich nichts zu groß ist, aber für ihn ist nichts zu klein. Und einfach dieser Vers zeigt, dass wenn ein Haar von unserem Haupt fällt, dass es Gott merkt. Und wenn wir so das doch betrachten, was uns so manchmal alltäglich bewegt, so unsere größeren Sorgen oder all die Anliegen, sind die nicht unserem großen Gott genauso bekannt? Er kennt sie alle schon von Ferne. In Lukas 4, Vers 40, jetzt müssen wir nicht so weit blättern, kommen wir zu diesem nächsten Gedanken, Lukas 4, Vers 40. Wir haben ja zu Anfang der Bibel gelesen, in der Schöpfungsgeschichte, dass Gott dem Menschen Leben geschenkt hat, dass er den Menschen geschaffen hat. Und so kam es, so kann es natürlich auch vorkommen, dass ein Mensch auch krank wird. Und wir sehen jetzt einfach, wie Gott auch mit diesen Dingen umgeht, Lukas 4, Vers 40. Und da die Sonne untergegangen war, brachten alle, die Kranke hatten, mit mancherlei Seuchen sie zu ihm. Und er legte auf einen jeglichen die Hände und machte sie gesund. Und es ist etwas, was mich auch hier so bewegt hat. Sie brachten alle. Da gab es nicht einen Kranken, wo Jesus gesagt hat, naja, es tut mir leid, ich bin jetzt einfach noch nicht so weit, muss noch weiter auf die Schule gehen oder sonst wie, also den kann ich jetzt nicht heilen, da reicht meine Weisheit noch nicht aus. Hier heißt es, sie brachten alle ihre Kranken auch zu ihm mit mancherlei Seuchen. Es waren verschiedene Krankheiten auch gewesen und er legt einfach die Hände auf diese Kranken und hier wiederum das schöne Wort und machte sie alle auch gesund. Das ist eine wunderbare Eigenschaft Gottes und er ist bemüht um uns Menschen. Und ich habe das mir so vorgestellt, dieser Gott, der uns ja geschaffen hat, er weiß ja, wie wir ticken, er weiß, wie wir eben auch gestaltet sind, was im Verlauf des Lebens sozusagen auch alles eintreten kann. Und wer kann uns eigentlich besser helfen, als nicht der große Meister, der uns geschaffen hat. Das nächste Thema ist in der Geschichte von der Tochter des Jairus zu finden, Markus 5. Markus 5 von Vers 38 bis 42. Das kann jemand aus der Mitte vorlesen. Markus 5 von Vers 38. Dankeschön. Hier sehen wir diese sehr bekannte Begebenheit von der Tochter auch, des Obersten auch der Schule, des Jairus, wie er zu Jesu kommt und ihn bittet, komm doch bitte schnell, meine Tochter liegt wirklich in den letzten Zügen. Und wir haben ja aus diesen verlesenen Versen jetzt auch ersehen können, wie Jesus sich aufmacht. Und sie kommen bereits zum Haus und da kommt schon jemand raus und sagt, bemühe doch nicht, auch den Meister, deine Tochter ist bereits auch verstorben. Und hier auch dieses Eingreifen Gottes, wie er sagt, das Kindlein, es schläft. Und was haben die anderen gesagt? Sie haben ihn ausgelacht, weil sie ganz genau wussten, dass die Tochter, sie ist ja bereits verstorben und es ist für ihn auch etwas Kleines, auch in solchen Fällen noch auch da einzugreifen und auch wirklich er, der allein Leben geben kann, auch in diesem Fall einem toten Körper wieder neues Leben auch einhauchen kann. Und hier heißt es auch so in dem 42. Vers auch zu Ende, und sie entsetzten sich über die Maßen. Was hat es wohl bei diesen Menschen, bei dieser Familie, bei diesen Nachbarn, bei diesen Freunden auch dieser Familie ausgelöst, als sie dieses gehört haben? Es war etwas, was sie wahrscheinlich noch nie gesehen haben und sie müssen wirklich in dieser tiefen Ehrfurcht vor Gott auch niedergekniet haben und ihm auch den Dank gegeben haben. Die Größe Gottes können wir ganz besonders auch in der Natur beobachten und auch betrachten. Lasst uns in die Schöpfungsgeschichte nochmal zurückgehen in 1. Mose 1. Und als ich so die Schöpfungsgeschichte durchgelesen habe, dann hat mich ein Wort ganz besonders auch so angesprochen. Hier heißt es immer wieder, und Gott sprach. Sehr einfach. Er sprach, und wir lesen in dem 6. Vers, und Gott sprach, es werde eine Feste zwischen den Wassern, in dem 9. Vers, Und Gott sprach, es sammle sich das Wasser unter dem Himmel. Und so geht es genau weiter in dem 14. Vers. Und Gott sprach, es werden Lichter an der Feste des Himmels, die da scheiden Tag und Nacht und geben Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre. Einfach dieses, und Gott sprach. Diese Allmacht Gottes, die hier auch so uns wirklich so vor Augen geführt wird, dass es wirklich ein Kleines für ihn auch ist, auch diese Dinge auch zu vollbringen. Und ich möchte uns in diesem Zusammenhang auch einige Beispiele auch erwähnen. Ich war mal bei einem Vortrag gewesen, die Faszination der modernen Physik. Und da möchte ich uns einige Beispiele so vor Augen auch führen, möchte uns ein Bild auch zeigen. Und zwar dieses zuerst. Wir möchten jetzt einfach betrachten und so zurückgehen auch in unserem Schulunterricht, in das Fach Physik und unsere Kenntnisse etwas auch überprüfen hierin. Wir sehen hier unser Sonnensystem. Es ist zum einen die Sonne und dann sehen wir all die Planeten, die um die Sonne auch kreisen. Es ist unsere Erde, um unsere Erde kreist der Mond. Die anderen Planeten, Jupiter, Saturn und so weiter. Die Erde bewegt sich mit 1000 Kilometer in der Stunde um die Erde. Unsere Erde bewegt sich mit 1000 Kilometer in der Stunde um die Sonne. Merken wir etwas davon? Sitzt ihr so gut auf euren Stühlen oder merkt ihr, dass es ein bisschen wackelig ist? Also ich stehe hier sehr sicher, muss ich sagen. Aber lass uns einfach mal diese Geschwindigkeit einfach vor Augen führen. Mit 100.000 Kilometer in der Stunde kreist unsere Erde um die Sonne. Die Entfernung zwischen der Erde und dem Mond, den sehen wir hier zwar nicht, aber können wir ja gut uns vorstellen, beträgt 384.000 Kilometer. Die Entfernung von Erde zum Mond, 384 Kilometer. Und, 384.000 Kilometer. Und wenn wir ein Lichtsignal von der Erde auch zum Mond schicken würden, dann braucht es ungefähr eine Sekunde, bis dieses Lichtsignal von der Erde entsprechend beim Mond dann auch angelangt ist. Weil die Lichtgeschwindigkeit wie groß ist? 300.000 Kilometer in der Sekunde. Geht schnell und rasant das Ganze zu. Die Entfernung, lass uns einfach mal, ich möchte das so langsam aufbauen und ich hoffe, dass der ein oder andere Begriff oder die eine Zahl oder andere bei uns im Gedächtnis auch hängen bleibt. Die Entfernung von der Erde zur Sonne, da brauchen wir schon etwas länger. Da rechnen wir nicht in Sekunden, sondern da geht es um Minuten bereits. Da brauchen wir 8,3 Minuten Lichtgeschwindigkeit, bis ein Lichtsignal von der Erde abgeschickt wird und bei der Sonne auch angelangt. Wenn wir sehen, die Sonne, die hier ja nicht reinpassen würde ja in dieses Bild, um so ein bisschen die Größenverhältnisse auch darzustellen, dann passen in die Sonne, in dieses Format der Sonne, 1 Million Erdkugeln hinein. Ihr seht hoffentlich unsere Erde, die relativ, klein ist, im Vergleich auch zu den anderen Planeten. 1 Million Erdkugeln passen in die Sonne hinein. Und wenn wir weitergehen und betrachten einfach mal die Sterne, die uns umgeben, da habe ich mich so an das Kinderlied auch erinnert, was ich schon auch gesungen habe. Weißt du, wie viele Sternlein stehen? Wie viele Sterne umgeben uns? Man schätzt ungefähr weit über 100 Milliarden Sterne. 100 Milliarden Sterne umgeben auch uns. Und Gottes Wort sagt, Gott kennt einen jeden Stern mit Namen. Und es ist etwas, was wieder uns fast die Sprache auch zerschlägt. Und wenn wir unsere Galaxie betrachten, die Größe unseres Sonnensystems, dann ist es von einem Ende bis zu dem anderen Ende sind es 100.000 Lichtjahre. Dieses Lichtsignal, wo wir gesagt haben, von der Erde bis zum Mond braucht es etwas mehr als eine Sekunde. Und jetzt sprechen wir unser Sonnensystem 100.000 Lichtjahre von einem Ende bis zu dem anderen. Können wir das noch verarbeiten? Fällt wahrscheinlich schwer. Nun, unser Sonnensystem oder unsere Milchstraße ist ja nicht das Universum. Da kommen wir zu dem nächsten Bild. Und da könnt ihr euch irgendeinen der leuchtenden Punkte mal raussuchen. Und das ist unsere Galaxie. Dieses Bild, das wurde mit dem Hubble-Teleskop geschossen, wo die Wissenschaftler sehr, sehr stolz sind, dass sie solche Möglichkeiten haben, auch so weit rauszuzoomen. Und jeder einzelne Stern hier, das sind einzelne Galaxien bereits, ja? Das sind nicht die Sterne, die wir hier so abends so am Himmel sehen, sondern jeder einzelne leuchtende Punkt, das sind sozusagen ganze Galaxien, die uns umgeben. Und auch da schätzt die Wissenschaft, dass es weit über 100 Milliarden Galaxien wiederum sind. Das sind nicht die Sterne, die einzelnen, sondern Galaxien, die wir sozusagen im Universum haben. Und dann lasst uns weiter vorstellen, jede Galaxie hat ja wiederum 100 Milliarden Sterne. Und man beginnt eigentlich zu ahnen, wie groß eigentlich die Welt um uns herum ist. Wie groß ist die Welt im Universum? Und wir können davon ausgehen, dass es ja noch nicht alles ist, ja? Also wir sehen etwas, was wir mit unserer Technik sozusagen einfangen konnten. Und auch hier sagt die Wissenschaft, naja, ungefähr vielleicht 4%. Ich weiß nicht, wie die auf diese 4% kommen. Aber auch da ist es schon schön, dass auch die Wissenschaftler sehen, da gibt's doch viel, viel mehr eigentlich. Und das sprengt eigentlich unser ganzes Vorstellungsvermögen. Also so ging es mir zumindest. Irgendwann mal passt es in unser kleines Gehirn überhaupt nicht mehr hinein. Nun, als ich angeführt habe, diese große Geschwindigkeit, mit der auch die Erde und die Sonne sich dreht, es gibt ja Naturkonstanten, es gibt Kräfte, die auf uns, auf die Erde, auf uns Menschen hier auch wirken und die da auch herrschen. Es gibt die Lichtgeschwindigkeit, es gibt einige andere, die Ladung des Elektrons. Und all diese Gesetze und Kräfte, die müssen bestimmte Werte haben, damit überhaupt auch alles so in einer gewissen Ordnung auch funktionieren kann. Da ist nichts chaotisch, sondern da ist für alles eine feste Ordnung auch gegeben. Und ich möchte uns ein Beispiel nochmal geben, diese Feinabstimmung dieser fundamentalen Kräfte sozusagen, das hat man jetzt schon eigentlich ausrechnen können, wie genau das Ganze auch hier sein muss. Lasst uns vorstellen, ich habe jetzt in meiner linken Hand ein Centstück, halte zwischen meinen zwei Fingern und es gibt den Scharfschützen und er möchte natürlich dieses Centstück treffen. Also ich wage jetzt mein Leben sozusagen und stelle mich einfach mal so hin, strecke meine Hand aus und wenn wir sagen würden, ja, in Scharfschütze, wenn er vielleicht 1 Kilometer weit ist, er würde ganz genau zielen mit den besten optischen Geräten, die man so heutzutage schon hat, und er würde schießen und er würde genau das Centstück treffen. Da würde eigentlich jeder sagen, das ist eine Meisterleistung. Für uns Menschen dazu gefügt. In Gottes Augen müssen wir weitergehen. Wenn ich jetzt hier auf der Erde bin und jemand würde auf dem Mond sein, und ich wäre immer noch so wagemutig und würde meine Hand ausstrecken und das Centstück so zwischen den Fingern halten, und es würde jemand vom Mond schießen, Und er trifft genau das ein Centstück. Das ist ein großes Wunder, was wir überhaupt nicht natürlich nachvollziehen können, aber es ist noch nicht das, was hier eigentlich zum Tragen kommt. Wenn wir sogar die Entfernung von der Sonne bis zur Erde nehmen würden, dann reicht es auch nicht aus. Und die richtige Antwort lautet, diese einzelnen Elemente, die sind so fein abgestimmt aufeinander, da darf es keine Abweichung geben. Das heißt, wenn der Scharfschütze an einem Ende des Universums, nicht unserer Galaxie, sondern des ganzen Universums steht, und ich würde am anderen Ende stehen und er würde losschießen, und es dauert zwar ein paar Lichtjahre, bis es ankommt, aber es kommt an, und diese Kugel würde ganz genau das ein Centstück treffen. Das ist eigentlich genau sozusagen diese Größe oder diese Genauigkeit, die Gott hier festgelegt hat, damit all das hier auch richtig funktionieren kann. Das ist bereits ja das, was die Wissenschaft sozusagen so ausrechnet, wie genau das alles aufeinander abgestimmt auch sein muss. Und wenn wir hier auch sehen, wie genau es hier alles eingerichtet ist, so sagt man auch, wenn nur ein Element etwas abweichen würde, es ist übrigens, ich habe das gesehen, es ist eine Null mit ihren vielen Nullen dahinter, da kommen wir gar nicht dazu, die zu zählen, wie genau das sein muss, so tut es uns eigentlich in Staunen versetzen. Und wenn nur ein Element etwas abweichen würde, so wäre überhaupt gar kein Leben auf unserer Erde möglich. Wenn nur ein Element, eine Naturkonstante würde etwas abweichen, dann wäre kein Leben auf unserer Erde möglich. Und lasst uns jetzt es einfach so im Auge behalten und wir wenden uns jetzt wieder zum Worte Gottes und gehen in Josua 10. Josua 10, die Verse 12 bis 14. Hier geht es um einen Krieg des Volkes Israel mit den Amoritern. In Vers 12 heißt es so, da redete Josua mit dem Herrn des Tages, da der Herr die Amoriter dahingab vor den Kindern Israel und sprach vor dem gegenwärtigen Israel, Sonne, stehe still zu Gibeon und Mond im Tal Ajalon. Da stand die Sonne und der Mond still, bis dass sich das Volk an seinen Feinden rächte. Ist dies nicht geschrieben im Buch der Frommen? Also stand die Sonne mitten am Himmel und verzog unterzugehen beinahe einen ganzen Tag. Und war kein Tag diesem gleich, weder zuvor noch danach, da der Herr der Stimme eines Mannes gehorchte, denn der Herr stritt für Israel. Und wenn wir sehen, dass hier auf einmal Gott sozusagen auf das Wort eines einzigen Mannes, der sein Bote war, die Sonne einen ganzen Tag stillstehen lässt. Sie ist nicht untergegangen. Da sprechen wir, glaube ich, jetzt nicht mehr, dass sich unsere Erde vielleicht um ein paar Grad vielleicht sich erwärmen würde, vielleicht, und was das für eine Katastrophe für uns als Menschen bedeuten würde. Die Sonne, sie stand still einen ganzen Tag. Aus der Sicht oder aus unserem Verständnis, das wäre eine Katastrophe, das wäre ein Weltuntergang gewesen, ja, so etwas. Aber in der Hand unseres großen Gottes ist es auch hier eine Kleinigkeit. Es ist eine Kleinigkeit für Gott, auch diese Naturgesetze, wo wir gesehen haben, dass die so fein abgestimmt sind aufeinander, er setzt sie außer Kraft und es passiert überhaupt nichts. Und es ist etwas, was hier auch zu meinem Herzen so gesprochen hat, wie viel das Gebet einerseits eines einzigen Mannes hier ausmachen kann, dass Gott all das, was er geschaffen hat, das große Universum sozusagen, setzt er in Gefahr. Er setzt es nicht in Gefahr, aber er muss einige Sachen nur verändern und es passiert ja überhaupt nichts. Aber Er antwortet und er erhört auch dieses Gebet eines einzigen auch Mannes. Und wenn wir all das so vor unseren Augen haben und wenn wir sehen, dass wir von einem Ende des Universums bis zum anderen Lichtjahre reisen auch müssen, dann fragt sich doch natürlich oder kommt die Frage, wie groß muss dann der Schöpfer sein? Wie groß ist denn wirklich unser Gott? Welche Dimensionen oder Abmessungen können wir überhaupt auch da zugrunde legen? Und Gottes Wort sagt uns sehr schön auch in seinem Wort, aller Himmel, Himmel können ihn nicht fassen. Und das möchte ich euch besonders auch ans Herz legen, dass wir diese tiefe Ehrfurcht vor diesem großen Gott auch haben. Aller Himmel, Himmel können diesen großen Gott nicht fassen. Wir gehen jetzt zur Tierwelt oder zur Pflanzenwelt auch über und lesen mal Psalm 104. Psalm 104 von Vers 19 bis 25. Wer es hat, der kann es vorlesen. Dankeschön. In dem 24. Vers heißt es so schön, wie sind deine Werke so groß, aber auch so viel. Und das hat mir hier auch so zu denken gegeben, so viele Werke, so vielfältig hat Gott auch gewirkt. Und in dem 25. Vers heißt es so, das Meer, besonders jetzt auf die Fische, das so groß und weit ist, da wimmelt's ohne Zahl. Und das Wort wimmelt, es bedeutet wirklich auf sehr, sehr viel. Und ich habe mal nachgeschaut, es gibt 31.100 verschiedene Fischarten. 31.100 verschiedene Fischarten. Und ich habe mich gefragt, ich habe in meinem Leben vielleicht 5, 6 Sorten mal probiert, aber müssen wirklich so viele sein? Alle sind noch nicht gesund. Das kann auch sein, aber es geht um diese Größe Gottes und aus unserer Sicht ist es wahrlich eine Verschwendung sozusagen, so viel und so vielfältig auch die Dinge auch zu schaffen, die uns, den Menschen sozusagen auch zugute dienen. Aber da sehen wir auch an diesen Dingen diese Größe auch unseres Gottes. Und in Römer 11, Vers 36 heißt es, denn von ihm, durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Und ich denke, das erfüllt wirklich unsere Herzen mit tiefen Dank auch diesem großen Gott auch gegenüber. Wenn wir all das sehen, was er gemacht hat und wie groß er einfach auch ist. Nun möchten wir zu dem zweiten Teil auch übergehen und den Menschen betrachten. Und zum einen den Menschen betrachten aus der Sicht eines anderen Menschen. Wenn wir sagen würden, jetzt in der Schule oder auf der Arbeit, was denkst du, was ist ein Mensch? Beschreib mir mal einfach so den Menschen. Und wir können sagen, der Mensch, er hat einen Anfang, das ist die Geburt, und der Mensch, er hat ein Ende, wo wir auch von dieser Erde auch gehen müssen, das ist auch der Tod. Und die Zeit dazwischen, Zwischen der Geburt und dem Tod, das nennen wir Leben. Leben hier auf dieser Erde. Wenn wir den Körper betrachten oder beschreiben auch wollten, dann können wir ja ganz gut auch sagen, wenn sich ein Kind sich gesund entwickelt, der Körper wird stärker, man entwickelt sich weiter und hat so seinen Höhepunkt mit 25 Jahren. Sagt man so im Allgemeinen, hat der Körper des Menschen mit 25 Jahren seinen Höhepunkt. Und was passiert nach 25 Jahren? Es nimmt leider ab. Das müssen wir uns einfach auch so vor Augen auch führen. Und wenn ich so einfach, ich mache mein Beispiel in die Männerwelt auch reinschaue, den einen oder anderen, der sich ja gut entwickelt hat, der groß, stark ist, muskelbepackt auch dasteht oder durch die Welt auch geht, wenn man solche Menschen betrachtet, dann denkt man, die Welt liegt auch diesen Menschen zu Füßen, die sind so selbstbewusst, so sicher. Und doch wissen wir, es geht abwärts. Es geht abwärts. Mit den Jahren, je nach Lebensweise, kommt das andere, das eine oder das andere Wehwehchen auch dazu. Der Körper, der wird schwächer, bis wir sozusagen an unser Ende auch kommen und einmal auch von der Erde ja abscheiden müssen. Wenn wir uns nach dem Sinn des Menschenlebens hier uns die Frage stellen, was will eigentlich der Mensch auf dieser Erde? Und wir so eine Umfrage machen würden, da würde man sagen, man möchte ja etwas erreichen in seinem Leben. Das Leben muss doch ein Ziel haben, ich muss doch auf etwas hin, doch sozusagen zuarbeiten. Man möchte einfach ein erfolgreiches Leben auch führen. Und man definiert dieses erfolgreiche Leben durch folgende Ansichten auch. Ein erfolgreiches Leben ist, wenn man Ruhm hat, wenn man Ehre hat, wenn man Reichtum hat, wenn man Besitz, wenn man Geld hat. Man möchte die Welt genießen. Man hat auch das schon in der ersten Stunde hier am Sonntag gehört. Im Prinzip können wir umschreiben, das Leben eines Menschen hier auf Erden, es kreist alles um das eigene Ich. Und ich möchte uns vorlesen aus Daniel 4, ein Vers. Daniel 4, die Verse 25 bis 27. Hier lesen wir von dem großen König Nebukadnezar. Daniel 4, 25 bis 27. Dies alles widerfuhr dem König Nebukadnezar. Denn nach 12 Monaten, da der König auf der königlichen Burg zu Babel ging, hob er an und sprach, das ist die große Babel, die ich erbaut habe zum königlichen Hause durch meine große Macht, zu Ehren meiner Herrlichkeit. Das ist sozusagen in diesen paar Versen so herausgestrichen, wie wir Menschen eigentlich ticken. Wir möchten Macht, wir brauchen sozusagen etwas Sichtbares um uns herum. Und wenn wir auch etwas geschaffen haben in unserem Leben, so kommen wir auch zu dem Entschluss, das habe nur ich ja geschaffen. Der große Nebukadnezar spricht hier dieses Wort auch aus, dass ich es erbaut habe, die große Babel, die ich erbaut habe. Er hat viele, viele Helfer gehabt, aber an das denkt er jetzt überhaupt nicht. Und wenn wir diese Geschichte hier auch kennen, wie Gott hier auch sofort auch eingreift und auch diesen Menschen sozusagen auch runterholt von seinem Stolz, dazu passt auch diese Begebenheit, die wir am Sonntag gelesen auch haben aus Prediger 2 von dem König Salomo, wie er ja so viele Freuden sich auch geleistet hat und so viele Sachen erbaut hat, um am Ende auch festzustellen, dass doch alles doch eitel auch ist. Und lasst uns zum zweiten Teil übergehen. Wie sieht eigentlich Gott den Menschen? Wir haben im ersten Teil gesehen, wie sieht ein Mensch den anderen Menschen oder wie schätzen wir uns ein? Und lasst uns hier Jetzt gehen in die Schöpfungsgeschichte noch einmal zurück in 1. Mose 1. Die Verse 26 und 27. Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über das Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen, ihm zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie einen Mann und ein Weib. Wir sehen hier, dass Gott den Menschen geschaffen hat. Er wollte Gemeinschaft mit diesem Wesen auch haben. Und hier lesen wir so schön, er hat ihn zu seinem Bilde auch geschaffen. In Psalm 8, Vers 6 heißt es: Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Wir haben schon die Stelle gelesen, auch aus der Schöpfungsgeschichte, 1. Mose 2, Vers 7, dass wir als Menschen von der Erde sind, dass Gott uns von der Erde gemacht hat. Und jetzt lasst uns in Hebräer 9, Vers 27 gehen. Hebräer 9, Vers 27. Und wie den Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Hier sehen wir ganz, ganz gut, dass die Bibel es ganz, ganz klar auch lehrt, es gibt einen Anfang, wo Gott den Menschen auch schafft. Er hat ihn aus der Erde, von der Erde genommen. Und hier sehen wir, der Mensch muss am Ende auch diese Erde verlassen und unser Körper, er wird wieder auch zu Erde oder zu Staub auch werden. Und was übrig bleibt, Gott blies ja seinen Odem auch hinein, er hat ja den Körper geschaffen, aber er hat die Seele dem Menschen auch gegeben und die Seele, die lebt ja weiter. Aber lasst uns noch in Psalm 103 gehen und unsere Vergänglichkeit mal betrachten. Psalm 103, die Verse 14 bis 16. Denn erkennt, was für ein Gemächte wir sind. Er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Felde. Wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da und ihre Stätte kennet sie nicht mehr. Hier ist es so schön beschrieben, wie Gott uns jetzt eigentlich als Menschen sieht. In Gottes Augen sind wir wirklich wie Staub, wie eine Blume, die wirklich so aufsprießt, die auch schön aussieht. Aber wenn ein Wind darüber geht, spricht Gott das Wort, so ist diese Blume dahin, die ganze Schönheit ist dahin. Und es zeigt uns einfach diese Vergänglichkeit auch des Menschen. Wenn wir die Größe Gottes betrachten, dann wird eigentlich unsere Niedrigkeit und Nichtigkeit umso bewusster auch. Im Psalm 8 lesen wir die Verse 4 und 5. Psalm 8. Wenn ich sehe die Himmel, deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Ein sehr bekannter Vers. Und dieser Vers, der hat ganz persönlich zu meiner Seele auch gesprochen, auch in Vergangenheit. Ich war letztes Jahr unter euch hier bei den Jugendbibeltagen am Donnerstag gewesen, ein Tag. Und eine Woche später lag ich schon im Krankenhaus. Ich habe davor einen starken Durchzug auch bekommen. Und das Ganze fing dann etwas harmlos an, auch mit den Nebenhöhlen, mit einer Erkältung sozusagen. Und man hat es nicht so richtig dann in den Griff bekommen. Und wie gesagt, am Donnerstag war ich unter euch, habe mich wirklich erfreut, unter diesem Segen auch dabei zu sein. Und eine Woche bereits am Mittwoch war ich schon im Krankenhaus für 8 Tage. Und es ging so, dass ich eine Gehirnreizung hatte, dass ich dann eine Lungenentzündung hatte. Und ich konnte 3 Tage von meinem Zimmer nicht auf den Flur hinausgehen. Einfach weil man so geschwächt war, man hat keine Kraft gehabt, von dem Zimmer nur auf den Flur hinauszugehen. Und es ist etwas, was wir Menschen, wenn wir in der Blüte des Lebens stehen, wenn uns alles wohlgerät, ja, dass wir empfinden es auch als ganz normal und es ist auch gut so. Und auf der anderen Seite ist es doch so wichtig und so kam mir auch dieser Vers, dieser 5. Vers auch sofort dann auch ins Gedächtnis, wie es hier auch heißt. Was ist der Mensch, dass du seiner überhaupt gedenkst? Wir sind heute da und morgen sind wir vielleicht nicht mehr da. Keiner von uns weiß, wann Gott für uns persönlich, für dich, liebe Seele, für mich, wirklich den Zeitpunkt bestimmt hat, wo wir von dieser Erde auch gehen sollen. Und das ist mir wirklich so groß und auch so lebendig geworden. Wir Menschen, die wir so viel manchmal von uns auch halten, was wir alles erreicht haben, was wir alles schon gebaut und errichtet haben. Und die Menschheit hat ja einiges auch schon geleistet. Aber lasst uns wieder das alles im Lichte des Wortes Gottes auch sehen. Was sind wir Menschen im Vergleich zu diesem großen Gott? Psalm 90, Vers 12. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Und diesen Vers nimm bitte auch mit. Lehre uns bedenken, sagt auch Gottes Wort, dass wir einmal sterben müssen, auf dass wir klug werden. Die Menschen, die sich dessen bewusst sind, wie das Leben eigentlich ist, wie es abläuft, was passiert nach unserem irdischen Erdenleben, die beschreibt hier auch Gottes Wort als kluge Menschen. Und wir haben die Größe Gottes betrachtet. Lasst uns dieses große Bild uns so vor Augen auch nochmal hervorholen. Wir haben die Nichtigkeit des Menschen auch betrachtet. Lasst uns einfach diese 2 Bilder so vor unseren Augen auch haben. Und jetzt kommt eine Frage an euch. Bei welchem Ereignis hat sich Gott wirklich in seiner Größe und Liebe uns Menschen gegenüber offenbart? So ganz persönlich in seiner Größe und Liebe uns Menschen gegenüber. Bei welchem Ereignis? Ja, es ist die eine richtige Antwort auch da. Der absolute Höhepunkt der Größe auch Gottes uns Menschen auch gegenüber war wirklich seine Kraft, seine Macht, seine Liebe uns Menschen gegenüber auch gezeigt kam, hat, als er seinen Sohn, seinen einzigen Sohn, sagt die Bibel, auf unserer Erde auch sandte. Lasst uns bitte Philipper 2, die Verse 6 bis 8 lesen. Philipper 2, die Verse 6 bis 8. Ich werde aus der neuen Genfer Übersetzung auch die Verse uns vorlesen. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Und wenn wir diese Verse so lesen, dann denke ich, können wir nicht einfach so drüber hinweglesen, dass unsere Seele wirklich tief bewegt wird und wir so angetan auch werden, was für eine Liebe und was für eine Größe hat hier Gott noch einmal gezeigt, dass er, der große Gott, hat seinen Sohn auf unsere kleine Erde auch gesandt. Und das ist der Kern der biblischen Botschaft. Das ist der Kern, um den es eigentlich im ganzen Buch auch, der Bibel auch dreht. Und wir können ja eins festhalten, es geht nicht nur darum, dass Gott sozusagen ja auf unsere Erde herabkam. Das war schon eine Erniedrigung für ihn, der große Gott. Und jetzt lassen uns noch einmal diese Größenverhältnisse uns so vor Augen auch führen. Das Universum Lichtjahre. Und das hat Gott geschaffen. Wir wissen nicht, was es noch so alles da draußen gibt. Und dieser große Gott schickt seinen Sohn auf diese winzig kleine Erde. Das war eine Riesenerniedrigung gewesen. Und in Vers 8 heißt es, aber er erniedrigte sich noch mehr. Es ging ja weiter. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Es war nicht so ein Ausflug, dass er sagte, naja, ich will mal sehen, wie es den Menschen da unten geht. Er hat unsere Sünden gesehen. Er hat wirklich die schuldbeladenen Menschen gesehen, die wirklich nach Hilfe schrien und diese Erlösung doch so dringend auch brauchen. Und er hat wirklich im Gehorsam, wie es hier auch heißt, auch Gott gegenüber, hat er diesen Schritt auch auf sich genommen und er starb. Und er starb, sagt uns Gott das Wort, wirklich diesen schmachvollen Tod am Kreuz, wie ein Verbrecher. Und der Kern dieser biblischen Botschaft, das spricht Jesus auch ja selber aus, wer zu mir kommt, den will ich nicht auch hinausstoßen. Bei ihm steht die Tür ganz offen für einen jeden Einzelnen von uns. Was auch immer wir auf unserem Herzen auch tragen mögen, was uns auch bedrückt, wir können mit allen unseren Sorgen, alles, was uns bewegt, auch zu ihm kommen, wirklich unser kleines Erdenleben in seine große Hand legen, ihm sich anbefehlen, und wir dürfen diesen großen Gott unseren himmlischen Vater nennen, diese persönliche Erfahrung mit ihm auch machen. Und hier sehen wir etwas Wunderbares, dass Gott nicht nur natürliches Leben wirken kann, sondern er allein kann wirklich dieses geistliche Leben auch unter uns Menschen auch wirken. Und ich komme zum Schluss und möchte uns in Offenbarung 4 die Verse 9 bis 11 auch vorlesen. Offenbarung 4, 9 bis 11. Die Überschrift über dieses Kapitel heißt Offenbarung der Majestät Gottes und die feierliche Anbetung vor seinem Throne. Offenbarung 4 von Vers 9. Und da die Tiere, die um den Thron Gottes sind, gaben Preis und Ehre und Dank dem, der auf dem Stuhl saß, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, fielen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Stuhl saß, und beteten an den, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, und warfen ihre Kronen vor den Stuhl und sprachen, Herr, du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen, und durch deinen Willen haben sie das Wesen und sind geschaffen. Und wenn wir diese Verse so lesen, dann wünsche ich einfach, dass der Heilige Geist unsere Herzen, unsere Seelen doch berührt hat. Und uns bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als diesem großen Gott wirklich Dank sagen. Dir Gott, dir großer Gott gebührt Ehre, Preis und Dank, Anbetung, Ruhm und Ehre in Ewigkeit. Amen.